schrecklichste aller Geräusche, das Zerknüllen und Zerreißen von Papier war das. Schrecklich ist das natürlich für Leute, die mit Papier zu tun haben. Und das sind Bibliothekare und Bibliothekarinnen. Und ich bin einer von diesen.
Thomas Hofmann ist Bibliothekar und Archivar an der Geologischen Bundesanstalt und dort Herr aller Papiere. Er schreibt viele Bücher und geht darin den Persönlichkeiten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf den Grund. Ihn interessiert, welche Ängste und Hoffnungen sie haben, was sie antreibt und bremst. Warum er dennoch nicht alle Geheimnisse der Forschenden, die er beispielsweise in Tagebüchern und Briefen aufspürt, öffentlich macht, erklärt Hofmann im Gespräch mit meinem Kollegen Stefan Dahler.
Nerds mit Auftrag, der Wissenschaftspodcast von Upper Science.
Mein Name ist Mario Wasserfaller und wir befinden uns bereits mitten in der neuesten Ausgabe von Nerds mit Auftrag.
Herr Hofmann, wie würden Sie sich selbst am ehesten bezeichnen? Geologe, Bibliothekar oder Geschichtenerzähler?
Alles. Ich würde mich bezeichnen als einer, der stets neugierig ist, der immer alle Sinne offen hat. Meine Herkunft ist die eines Naturwissenschaftlers. Ich habe an der Universität Wien Paläontologie studiert, habe auch schon in der Mittelschule immer wieder geschrieben. Also Schreiben war meine Sache, Mathematik nicht. Und bin seit über 30 Jahren an der Geologischen Bundesanstalt und bin über die klassische Tätigkeit eines Geologen, dann eines Pressesprechers zum Bibliothekar geworden. Und ich mache das mit einer Leidenschaft, die hätte ich mir früher gar nicht vorstellen können. Weil als Bibliothekar bekomme ich alle Bücher, alle Zeitschriften, die bei uns eingehen, in die Hand. Das heißt, ich bin am Drücker. Ich weiß, was neu ist. Ich bekomme Nachlässe, ich bekomme Vorlese. Das heißt, ich bin da an der Spitze der Information. Das ist ein bisschen wie Wissen ist Macht.
Wenn man so durch die Bibliothek und die Archive schlendert, was sieht man da? Welche Schätze finden sich dort?
Die Bibliothek der Geologischen Bundesanstalt befindet sich in der ehemaligen Großtierchirurgie der WETMED, die heute ja in Kagran einen Neubau, große Campus-Universität hat. Der Lesesaal ist der einstige OP und in den Krankenzimmern der Tiere, in den Stallungen, wenn Sie so wollen, da sind jetzt Bücher auf zwei Etagen in ganz normalen Regalen, Stahlschränken. Wir haben große historische Bestände, eine riesige Kartensammlung, die sind in Planschränken. Also ganz eine normale Bibliothek, wenn man so will, mit einem einzigartigen historischen und großen Bestand.
Gibt es da besondere Schätze?
Die besonderen Schätze, die wir haben, sind bedingt durch unsere frühe Gründung, nämlich ein Jahr nach dem Revolutionsjahr 1849. Und die damalige Zuständigkeit für die gesamte Monarchie finden Sie bei uns geologisch wieder. Aber nicht nur seit 1849, sondern auch schon früher. Wir haben zum Beispiel die älteste geologische Karte der Welt. Gibt es genau zwei Stück. Ein Stück ist in Paris, ein Stück ist in Wien. Handkoloriert 1843 von einem gewissen Herrn Ami Boué, einem aus Hamburg stammenden Geologen, der dann in Wien Fuß gefasst hat. Der ist großer Pionier der Erforschung der Balkanhalbinsel gilt und von dem haben wir großartige Bestände. Wir haben auch von Agricola aus dem 16. Jahrhundert die Re Metallica, könnte man ungefähr vergleichen, vielleicht mit einer Gutenberg-Bibel. Also das sind wirklich Schätze, die wir hüten, auf die wir stolz sind, die auch eine gewisse Aura, ein Flair haben.
Sie sind ja nicht nur Bibliothekar, sondern schreiben auch viele Bücher, bloggen über Wissenschaftsgeschichten im Standard. Wie wichtig ist Ihnen Wissenschaftsvermittlung im Alltag?
Wissenschaftsvermittlung ist mir sehr wichtig und vor allem, wie ich ja schon gesagt habe, ich sitze ja quasi an der Quelle. Ich habe ja unendliche Schätze aus dem Bereich der Geowissenschaften. Innerhalb der Community, der Kollegenschaft bin ich sehr gut vernetzt. Ich bin in vielen Gremien dabei und ich erfahre sehr viel, ich weiß sehr viel. Und das sind spannende Themen und ich weiß, und die Leute interessieren sich für die Natur, ja, vor allem über neue Dinge, über spannende Dinge. Und bei uns in den Naturwissenschaften wird sehr viel geforscht und das muss mitgeteilt werden. Vor allem, es betrifft ja uns alle. Es geht jetzt nicht nur um die Rohstoffe und um die Natur, aber durch die momentane Lage, in der sich die Welt befindet, Klimawandel, haben wir natürlich viel beizutragen und zu sagen. Und das gehört auch gesagt.
Wichtig bei der Wissenschaftsvermittlung ist Ihnen ja auch Unterhaltung. Sie haben ja auch das Wissenschaftsbuch des Jahres 2021 geschrieben.
Ja, ganz wichtig bei der Wissenschaftsvermittlung ist zum einen die gute Recherche, die Authentizität, das Nachprüfbare. Das ist das A und O. Aber es muss auch so kommuniziert und transportiert werden, dass es das Gegenüber versteht. Und das Gegenüber, das können Kinder sein, das können Jugendliche sein, das können interessierte Laien sein, das können aber auch Kollegen aus einer anderen Fachdisziplin sein. Und je nachdem, wem wir gegenüber haben, müssen wir in der Kommunikation auf unser Gegenüber eingehen. Und da gibt es natürlich die verschiedensten Kanäle. Im Moment befasse ich mich mit dem Ferdinand von Hochstetter, berühmten Persönlichkeit aus dem 19. Jahrhundert, war als Geologe auf der Novara mit. Und der hat verschiedenste Kanäle zu bespielen gewusst. Als es zum Beispiel ging, am Naturhistorischen Museum den Fassadenschmuck zu machen, sprich die Personen, die dort auf der Balustrade stehen, die Naturwissenschaftler und die Porträtköpfe, die wir heute im Museum sehen, dann hat er sehr wohl eingegriffen bei der Auswahl, weil natürlich die Auswahl jener Personen, die dort gezeigt werden, etwas aussagt. So ist zum Beispiel dort ein Porträtkopf von Charles Darwin. Das ist der einzige, der damals noch gelebt hat zu seinen Zeiten. Und das ist natürlich ein ganz klares Symbol. Und er hat halt quasi den Kanal Kunstgeschichte, Fassadendekor, Architektur bespielt. Und ich denke, als Wissenschaftler muss man bei der Wissensvermittlung kreativ sein. Und so wie mein Mentor Alfred Komarek immer wieder zu mir sagt, vergiss nicht, mein Lieber, wir müssen auch unterhalten. Das muss gut bekömmlich sein, leicht verständlich und dann werden sich die Leute das merken. Vielleicht mit einer Anekdote, verbunden mit dem Wissenschaftler, mit dem Forscher, mit der Forscherin, dann bleibt das quasi hängen.
Wie gut Hofmann das gelingt, zeigt die Wahl seines Buches mit dem Namen Abenteuer Wissenschaft, Forschungsreisende zwischen Alpen, Orient und Polarmeer, zum Wissenschaftsbuch des Jahres 2021 in der Kategorie Naturwissenschaft und Technik. Er begleitet darin nicht nur legendäre österreichische Expeditionen wie die Weltumsegelung der Novara, die Polarfahrt von Julius Peyer und Karl Weibrecht oder den in Obergurgel endenden Stratosphärenflug von Auguste Piccard. Die Leserinnen und Leser erfahren auch viel über abenteuerliche Transportmittel, vom Yak bis zum überladenen Hubschrauber und über die Kulinarik auf Forschungsreisen.
Sie haben einmal gesagt, dass die wichtigste Frage für Sie lautet, wie geht es den Menschen bei ihrer wissenschaftlichen Arbeit? Was sind deren Hoffnungen und Ängste? Aber wie findet man das abseits der offiziellen Publikationen heraus?
Naja, Sie haben die offiziellen Publikationen, die heute in erster Linie Englisch sind, die peer-reviewed sind. Und das sind die Ergebnisse. Ja, aber dann ist die Frage, wie ist es dazu gekommen? Wie ist es entstanden? Wenn Sie sich diese Top-Publikationen anschauen, finden Sie vielleicht in den Danksagungen, in den Acknowledgements andere Personen genannt, die mitgeholfen haben, die manches ermöglicht haben, sofern sie nicht zu Co-Autoren ernannt wurden. Und dann ist natürlich ganz wichtig, dass man sich andere Quellen ansieht. Wenn man das historisch macht, sind das Tagebücher, Feldtagebücher, das heißt Naturwissenschaftler gehen ja ins Feld oder ins Gelände, nehmen dort ihre Beobachtungen auf und vielfach schreiben sie nicht nur, was sie gesehen und beobachtet haben, sondern sie schreiben, wie das Wetter war, wie die Unterkunft war, wem sie getroffen haben. Also das kann oft sehr, sehr persönlich werden. Dann gibt es natürlich die Korrespondenz, Briefe und dann natürlich Oral History, sofern die Personen noch leben, dass man fragt, na, wie war das damals, als ihr am Himalaya wart oder so. Und aus diesem bunten Quellenmix bekommt man dann schon auch faszinierende Persönlichkeiten, die dann Menschen sind aus Fleisch und Blut, so wie Sie und ich. Also ganz normal, aber vielleicht doch ein bisschen verrückt, wenn man so sagen darf, nämlich besessen, zu forschen, einen Schritt weiter zu gehen, um Neues zu erkunden, abseits jetzt von fixen Arbeitszeiten, sondern auch noch quasi nach 17 Uhr am Samstag, am Sonntag, am Wochenende. So geht Forschung weiter, so kommen wir zu neuen Erkenntnissen.
Hätten Sie da ein paar Beispiele für uns?
Beispiele für solche Forschungen, für Leidenschaft im wissenschaftlichen Betrieb sind natürlich immer Expeditionen. Bei Expeditionen können Sie nicht sagen, ich schalte jetzt ab. Natürlich hört man irgendwann auf zu arbeiten, weil das Tageslicht aufhört. Aber bei Expeditionen haben Sie nicht nur die Verantwortung für sich selber, Sie haben die Verantwortung für ein Team, für Träger, für Helfer, für einen Koch, den Sie möglicherweise anheuern. Sie haben, wenn Sie im alpinen Hochgebirge sind oder im Himalaya, oft extreme Wettersituationen und da gibt's kein Abschalten. Da haben Sie 7,24, wenn Sie so wollen. Und das ist natürlich eine stete Herausforderung, die sich dann immer wieder auch ablesen lässt in den verschiedenen Quellen, Tagebüchern. Und ich habe das gemerkt, solche schriftlichen Aufzeichnungen dienen den Kolleginnen und den Kollegen oft, um ein bisschen runterzukommen, um etwas loszuwerden. Die Kollegen, Kolleginnen bei Expeditionen sind auf engstem Raum für doch mehrere Wochen oder vielleicht sogar Monate mit anderen Personen, Persönlichkeiten, Charakteren zusammen, was nicht immer sehr leicht ist. Und da ist dann natürlich eine zusätzliche Herausforderung, weil da kann man nicht sagen, ich will mit dir nicht mehr arbeiten. Das Zelt steht daneben, da muss man einfach rauskommen, da gibt es kein Davonrennen. Und da ist man natürlich auch auf dem emotionalen Level sehr gefordert.
Welche konkreten Einblicke gäbe es da? Konfliktsituationen oder das Wohlbefinden, die Kleidung?
Zum Beispiel eine Expedition von Geologischen Bundesanstalt im Jahr 1972. Das war eine Lithium-Prospektion, also die Erforschung von Gesteinen, die Lithium führen in Afghanistan. Da war zunächst eine Fahrt von Wien über die Balkanroute Türkei, Iran bis nach Kabul mit dem VW-Bus. Also allein das ist schon aus heutiger Sicht undenkbar aufgrund der politischen Verhältnisse. Und dann wurden vor Ort, das war natürlich schon im Regierungsauftrag und das war im Grunde alles organisiert, aber was machen Sie, wenn die Träger dann sagen, wir wollen mehr Gehalt haben? Und der einheimische Verbindungsmann hat nicht so viel Geld mit, um die jetzt zu bezahlen. Also musste der dann zurückgeschickt werden, um noch mehr Geld zu holen. Also das ist so eine Situation. Oder die Ernährung ist ja auch immer wieder ein Thema. Es gibt dort zwei prinzipielle Schulen. Entweder verpflege ich mich aus dem Land heraus mit den Nahrungsmitteln, die es dort gibt, oder ich nehme möglichst viel mit. Zum Beispiel bei der deutschen Himalaya-Expedition in den 1930er Jahren war das. Die haben alles mitgenommen. Und das war enorm viel. Und das musste natürlich auch getragen werden. Und sie müssen natürlich auch einen Träger verköstigen. Ja, also diese Träger können dann natürlich weniger transportieren, weil sie ihre eigene Versorgung auch noch mittragen müssen. Würden sie das aus der Region beziehen, wäre das ein bisschen einfacher. Vielfach ist es so, dass bei solchen Expeditionen lokale Leute aufgenommen werden für die Versorgung als Koch, als Köchin. Ja, und die können mit ihren eigenen Ingredienzien besser umgehen als mit irgendwelchen Dosen, die wir von Österreich mitnehmen oder von Deutschland. Ja. Also das sind viele Überlegungen, die hier zusammenkommen. Und es kann natürlich zu Extremsituationen führen, zum Beispiel bei der österreichischen Jan-Mayen-Expedition in den 1930er Jahren wurden Kartoffeln mitgenommen. Jeder weiß, dass Erdäpfel frieren, sehr leicht frieren. Und in der Polarregion auf Erdäpfel zu setzen, ist nicht so klug. Und dann haben die Kollegen damals gedacht, na gut, sie werden hier Robben schießen, wie das so üblich war, wie das also auch bei der Bayer-Weibrecht-Expedition der Fall war, um sich zu ernähren. Aber es gab keine Robben auf der Insel Jan Mayen. Und sie haben dann eigentlich nur überlebt, weil die Insel Vögeln frequentiert wurde, die dort Station gemacht haben. Und sie haben dann die Eier der Vögel gegessen und nur dank der Vögel, die dort waren, haben sie quasi überlebt. Also man kann sich schon ein bisschen verschätzen. Und damals ist es ja nicht so leicht gewesen, hier wegzukommen. Da gab es keinen Rettungshubschrauber.
Ja, messen, bestimmen und forschen ist das eine. Ihnen ist aber wichtiger, die Wissenschaft um Zwischentöne, Eindrücke und Emotionen zu bereichern. Woher kommt dieser Drang oder diese Leidenschaft?
Diese Leidenschaft kommt daher, dass ich in einer Forschungsinstitution arbeite, und merke, wie die Kollegen, die Kolleginnen sind, welche Charaktere das sind. Und ich denke, das ist spannend auch darzustellen. Das sind zum Teil große persönliche Vorbilder. Und allein nur die wissenschaftliche Publikationsliste am Ende zu haben, das ist zu wenig. Und zu zeigen, wie das entstanden ist, wie dieses Projekt akquiriert wurde, wie die Reise, die Expedition, das Forschungsergebnis zustande kam, das gehört ja alles irgendwie dazu. Und ich denke, das im Gesamten zu erzählen, zu kommunizieren, ist auch ein Weg, um schließlich die Forschungsergebnisse quasi als Spitze des Eisbergs zu kommunizieren. Also wenn man das Making-of, wenn man so will, mit transportiert, erzählt, dann wird es ja viel spannender. Also wenn Sie heute hier draußen am Naschmarkt einfach nur die Erdäpfeln kaufen, ja, sind es halt Erdäpfeln. Aber allein wenn hier steht, die sind aus dem Weinviertel oder das sind Bio-Erdäpfeln oder das ist diese Sorte oder jene Sorte, durch diese Adjektive bekommt das ja schon mehr Charakter, mehr Persönlichkeit. Und ich denke, es ist ähnlich bei Forschungsergebnissen, je mehr Sie an Adjektiven, an Beiwerk dazugeben, desto interessanter, spannender oder bekömmlicher wird dann das, was Sie im Endeffekt kommunizieren wollen.
Eine Ihrer Quellen sind Forschungstagebücher. Führen Sie selber ein Tagebuch?
Nein, würde ich nie machen, weil ich weiß, was in den Tagebüchern drinsteht und alles, was Sie mal verschriftlichen, könnte irgendwann von irgendwem gefunden oder gelesen werden. Und ich denke, so wie wir heute aufpassen müssen bei der elektronischen Kommunikation, denn jede Nachricht, die wir am Computer haben oder am Handy, kann theoretisch an irgendwen verschickt werden. Das hat man nicht wirklich im Griff. Und ich denke, da muss man sehr aufpassen. Und genauso ist es natürlich auch bei schriftlichen Quellen, bei Briefen. Und ich habe gemerkt, all das, was man hier liest oder findet, ist vielleicht nicht für die breite Öffentlichkeit gedacht. Und ich denke, auch wenn eine Person 50, 70, 100 Jahre tot ist, gibt es dieser Person gegenüber, dem Forscher, der Forscherin, auch einen gewissen Respekt, wenn da quasi persönliche oder intime Sachen drinnen stehen. Dann muss man das nicht weitererzählen.
Das heißt, bestimmte Aspekte lässt man dann einfach weg?
Ja, das man bekommt plötzlich Einblick in Dinge und dann muss man sich überlegen, wie stelle ich die Person dann dar, wenn das an die breite Öffentlichkeit kommt, auch wenn das eine Geschichte im 19. Jahrhundert war. Also ich denke, ein Respekt, eine Achtung ist auch hier sehr, sehr wichtig.
Apropos elektrische Kommunikation, ich habe gehört, dass Sie kein Smartphone haben und auch auf Social Media nicht aktiv sind, weil es auch so genug wahrzunehmen gäbe in der Welt.
Stimmt das? Das stimmt absolut. Also ich habe kein Smartphone und ich möchte, solange es irgendwie geht, das verhindern. Ich bin auch ganz bewusst nicht im Social-Media-Bereich aktiv oder tätig. Ich habe eine Website, quasi ein normales Tastenhandy. Das genügt mir zum Telefonieren, das genügt mir als Uhr und auch als Wecker in der Früh. Und wenn ich einen Fotoapparat brauche, dann habe ich eine kleine Kamera eingesteckt, wo ich jederzeit was fotografiere in einer Qualität, die ich dann auch publizieren kann, wenn das sein muss. Und ich habe auch keine Kopfhörer. Und ich sitze zum Beispiel in der U-Bahn oder in der Straßenbahn und ich schaue einfach beim Fenster raus oder ich schaue mir die Leute an. Und ich versuche, mich ein bisschen emotional frei zu bekommen und nicht ständig mit irgendeinem elektronischen Wahnsinn verkoppelt zu sein. Und ich habe so ein bisschen diesen ganzheitlichen Ansatz, alle Sinne offen zu haben. Und ich erinnere mich da immer wieder, in meiner Frühzeit einen Kurs gemacht über Wissenschaftsjournalismus und Clemens Hüffel, damals Pressesprecher von Bundesminister Buseck, hat gesagt, als Journalist haben Sie nie frei. Und das stimmt. Nie frei im Sinne von, man kann jetzt nicht abschalten und sagen, das weiß ich nicht, das habe ich nicht gesehen, das interessiert mich nicht, ich habe jetzt, bin nicht im Dienst. Da würde man sich vieles vergeben, wenn man sich hier verschließt. Und durch dieses stets offen sein, ist zum Beispiel ein Buch entstanden über die Wiener Straßenbahnen. Ja, ich habe mit meinem Co-Autor Beppo Beierl ein Buch über die Wiener Straßenbahnen geschrieben. Wir haben uns in die Straßenbahn gesetzt und sind von Endstation zu Endstation gefahren und haben einfach beschrieben, was man hier sieht, links und rechts der Strecke, wenn man aus dem Fenster rausschaut. Und glaube ich, auf die Idee ist noch nie einer gekommen und das Buch ist in der zweiten Auflage und kommt gut an. Und ich denke, das Gute ist so nah, man muss nicht in die Ferne schweifen, kann gerade in Wien, in einer Stadt mit einer historischen Architektur, gibt so viele Fassadendetails. Ja, kann die ganze Tierwelt, wenn Sie so wollen, auf Wiens Straßen finden. Ja, allein die Pferde, die ich rund ums Parlament habe. Ich habe Quadrigen, ich habe Rossebändiger, ich habe zinierende Tiere, Kunst im öffentlichen Raum. Wenn man sich das anschaut, haben wir einen versteinerten Zoo in Wien. Klingt schräg, aber man muss nur die Augen aufmachen und das ist faszinierend.
Eine Stärke der Naturwissenschaften und der Erdwissenschaften ist der Faktor Zeit. Man kann sich quasi zurückbeamen und befindet sich plötzlich in ganz anderen Lebenswelten. Für einen Zeitungsbericht hat Hofmann beispielsweise Palmen vor der Karlskirche abgebildet. Denn vor 15 Millionen Jahren wären hier im Wiener Becken Haie herumgeschwommen.
Wenn man solche Bilder kommuniziert, das zeigt immer wieder ein Schmunzeln, ein Aha, das lieben die Leute. Aber das muss natürlich auch stimmen. Und wenn man die Leute hinführt zu diesen Orten und sagt, schau, dieses Gestein, diese Muscheln, diese Fossilien, haben diese oder jene Botschaft, dann gibt es immer einen Aha-Effekt. Die immer wieder totgesagten Steine bekommen ein tolles, buntes Leben. Und das funktioniert überall. Das funktioniert nicht nur in Wien, das funktioniert in Graz, das funktioniert überall, wo Sie mit Ihrem Wissen hingehen, wo Sie die Umgebung quasi aufladen können mit dem Wissen eines Naturwissenschaftlers. Und wenn Sie das dann in der geeigneten Form kommunizieren, dann sind Naturwissenschaften das Spannendste, was es gibt, rund um die Uhr, 7:24.
Spannend sind auch manche unerwartete Begegnungen mit Menschen, die Hofmann ihre Schätze anvertrauen. Etwa über den Kartografen und Hochgebirgsforscher Wolfgang Pillewitzer, nachdem ein 3000 Meter hoher Berg im Nationalpark Hohe Dauern benannt ist.
Es passiert immer wieder, und das ist das Spannende am Bibliothekar, in meiner Position, ich bin der Leiter der Bibliothek des Archivs, ich bekomme Anrufe von Kollegen, Kolleginnen, aber auch von fremden Leuten, die Bücher, Archivmaterialien haben, die nicht wissen, was sie damit tun sollen. Und so ist mir das auch passiert im Sommer 2020. Da kam ein Anruf, die Portierin hat mir das durchgestellt. Ich habe gesagt, ja, sagt Ihnen der Name Pillewitzer etwas? Und ich habe gesagt, ja, ich glaube, ich habe das schon gehört, aber ich kann das irgendwie nicht zuordnen. Sagt er, nein, ich merke, sagt Ihnen nichts, aber ich habe was und das wird alles weggehaut. Darf ich kommen? Mir blutet das Herz, ich will nicht haben, dass das weggeworfen wird. Sag ich, na ja, kommen Sie halt, zeigen Sie mir halt, was Sie haben, aber ich habe gleich gesagt, und das sage ich immer, ich kann nichts bezahlen, weil wir dafür keine Geldmittel haben. Und manche Leute glauben, sie können jetzt hier Geld verdienen. Ich habe gesagt, nein, ich will kein Geld, ich möchte nur haben, dass das nicht weggeworfen wird. Und dann nach einer Stunde kam ein Mann mit einem großen Sack und da war das dann alles ausgebreitet. Und da war dann drinnen das Tagebuch der Töke, der deutsch-österreichischen Himalaya-Karakorum-Expedition, handgeschrieben vom Expeditionsleiter und vieles andere mehr. Wir haben uns das angeschaut. Ich habe gesagt, nein, das werfen wir nicht weg. Wir haben das dann genommen. Das war Grundlage für das Einstiegskapitel im Buch Abenteuer Wissenschaft. Das wurde dann das Wissenschaftsbuch 2021. Und Pillewitzer war ein Geodät, ein Glaziologe und war zum Schluss an der Technik, TU Wien, tätig. Die besagte Expedition hat er für den Alpenverein gemacht und ich bin hier nur der Mittelsmann. Das, was die Expedition betrifft, bekommt der Alpenverein. Das, was den Rest des Bestandes betrifft, geht an die TU Wien. Mir geht es darum, die Dinge zu retten, zu bewahren, an die richtigen Institutionen zu geben und die spannenden Dinge natürlich zu kommunizieren.
Was waren die Haupterkenntnisse aus diesem Nachlass?
Wir konnten diese Expedition, die Töke, mit Tagebüchern dokumentieren. Es sind großformatige Fotoalben von ihm da gewesen und das ist natürlich einzigartig und auch die Korrespondenz von ihm war da und das ist mit einem Kapitel in einem Buch noch lange nicht ausgeschöpft. Also das steht der weiteren Forschung zur Verfügung. Ich habe noch so ein Erlebnis, das war voriges Jahr im Mai, glaube ich, so gegen 16 Uhr, sagt die Portierin, ja Thomas, ich habe einen Anruf aus New York. Sag, was heißt aus New York? Kann ich verbinden? Sag, ja, verbind. Also es war das Kulturinstitut aus New York, der Leiter des Kulturinstitutes, Michael Haider, hat sich kurz vorgestellt und er hat gesagt, ja, er hat also Nachlassmaterial, Archivmaterial von Wilhelm Haidinger. Wilhelm Haidinger war der Gründungsvater, Gründungsdirektor der Geologischen, damals Reichsanstalt, heute Bundesanstalt. Und er hat gesagt, von einem direkten Nachfahren wurde das an ihn herangetragen. Dieser Nachfahrer, Herr Döll, lebt in Amerika, möchte die Korrespondenz, die Dinge, die er von seinem Urahnen hat, wieder zurück in der Heimat wissen, in einer staatlichen Institution, damit der Forschung zugänglich bleibt. Und er hat zunächst an die Österreichische Nationalbibliothek gedacht und Herr Haider vom Naturinstitut in New York hat gesagt, naja, der William Haidinger hat ja die Geologische Reichsanstalt gegründet, die heute als Geologische Bundesanstalt existiert, rufe ich an. Und er hat mich angerufen und hat gemeint, ob wir das nehmen würden. Sage ich, auf das warten wir seit 170 Jahren. Und so ist dann eine tolle Korrespondenz von Haidinger auf dem Weg des Außenministeriums, diplomatischer Dienst, zu uns gekommen. Es sind faszinierende Briefe drinnen von Wilhelm Haidinger und Eduard Süß. Jahrgang 1831 war im Revolutionsjahr 48 am Polytechnikum der heutigen TU aktiv bei der Akademischen Legion. Wurde später verhaftet und Haidinger hat wie ein Löwe gekämpft, dass er ihn wieder frei bekommt. Er hat also quasi seine ganze wissenschaftliche Reputation in die Waagschale geworfen, damit dieser junge Mann freikommt. Und ich denke, das ist durchaus ein Wagnis, weil hätte er in Süß wirklich einen Revolutionär gehabt, der einen Umsturz geplant hätte, dann wäre er seinen Posten losgeworden. Und das im Original zu lesen und zu sehen, wie sehr sich der Haidinger für den Süß einsetzt, das ist schon sehr faszinierend. Wir haben zwar die Autobiografie von Süß, aber da steht das natürlich nicht eins zu eins drinnen und das sind Schätze und wenn ich mir anschaue, die Art, wie das zu uns gekommen ist, ist allein das schon eine Geschichte wert.
In Ihrer Arbeit als Geologe, Bibliothekar und Buchautor, bleibt da noch Zeit für andere Hobbys?
Meine, wenn Sie sagen Arbeit als Bibliothekar, Buchautor und so weiter, empfinde ich nicht als Arbeit. Arbeit ist meist negativ konnotiert. Ich empfinde das als positiv. Ich mache das als Freude und man könnte sagen, meine Arbeit ist mein Hobby. Also natürlich schreibe ich nicht 24 Stunden am Tag Bücher und bin nicht 24 Stunden am Tag Bibliothekar. Beschäftige mich auch mit meinem Sohn, meinem Garten im Weinviertel. Also es gibt auch noch eine Familie, die auch Zeit braucht. Das ist natürlich auch ein Thema. Aber klassische Hobbys, wie es andere haben, sei es sportliche Aktivitäten oder so, das habe ich nicht. Für mich ist das Schreiben, das Recherchieren, der Erkenntnisgewinn, die Kommunikation, das ist das Hobby und die Leidenschaft.
Besten Dank für das Gespräch.
Viele Forschende sind faszinierende Persönlichkeiten, besessen zu entdecken und einen Schritt weiter zu gehen. Die Publikationsliste ist dabei nur die sichtbare Spitze des Eisbergs. Wer einen Blick hinter die Kulissen werfen will, wie WissenschaftlerInnen etwa bei Expeditionen auf engstem Raum miteinander auskommen, dem eröffne sich dank Autoren wie Thomas Hoffmann neue Einblicke in die Welt der Forschung und der Forschenden. Beim nächsten Mal werden wir uns ansehen, wie gerecht es in unserer fast durchgehend digitalisierten Welt wirklich zugeht, beziehungsweise ob der Mensch bei der Interaktion mit Algorithmen, künstlicher Intelligenz und sonstigen digitalen Maschinerien wirklich immer im Mittelpunkt steht, wie uns ständig versichert wird. Damit auf ein baldiges Wiederhören bei Nerds mit Auftrag, dem Podcast von Upper Science.